When you need to work quickly and confidently, you need Grammarly. It's a trusted AI writing partner that helps you get work done faster with better writing. And it works where you work, across 500,000 apps and websites. 96% of users agree Grammarly helps them craft more impactful writing. Sign up and download for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Grammarly. Easier said. Done.
Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
Wenn man von mediterranen Gärten spricht, dann darf der Oleander nicht fehlen. Den Strauch, auch Rosenlorbeer genannt, kann man sich vom Balkon oder Terrassengarten gar nicht mehr wegdenken. Nerium oleander, wie er botanisch genannt wird, fand sogar bei den Malern Anklang. Schon Vincent van Gogh wurde von Oleander zu einem Stillleben inspiriert. Blühenden Oleander entdeckt man im Sommer in wirklich vielen Hausgärten. Und auch in botanischen Gärten oder historischen Parkanlagen mit Orangerie, da sieht man ihn. Aber was ist so faszinierend an Oleander? Das klären wir heute in einer neuen Folge von Grünstadtmenschen. Mein Name ist Carina und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wer schon mal im Mittelmeerraum unterwegs war, der kann sich sicher gut an die großen Oleandersträucher erinnern. Wenn die blühen, sieht das schon echt imposant aus. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie intensiver mit dieser Art auseinandergesetzt, aber das ändern wir heute. Also habe ich mich auf die Suche begeben nach jemandem, der sich gut mit Oleander auskennt. Schließlich habe ich eine passionierte Oleandergärtnerin gefunden, die sich schon seit vielen Jahren mit dem mediterranen Liebling beschäftigt. Ich freue mich, Karin Kleinbub zu begrüßen. Hallo und willkommen im Podcast Grünstadtmenschen. Schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Carina, vielen Dank für die Einladung.
Ja, also freut mich, dass es heute klappt, dass du Zeit mitgebracht hast, Karin. Und sag mal, erzähl mal, seit wie vielen Jahren beschäftigst du dich denn jetzt schon mit dem Oleander?
Mit Oleandern beschäftige ich mich schon seit mehr als 20 Jahren.
Wow.
Angefangen hatte das damals mit ein paar Stecklingen aus dem Urlaub. Und ja, dann kamen nach und nach immer mehr Pflanzen dazu. Und als ich dann vor vielen Jahren auf die bekannten Gozzi-Sorten gestoßen bin, da wurde ich dann so richtig vom Oleanderfieber gepackt. Ja, inzwischen habe ich über 20 Gozzi-Sorten und bin immer noch auf der Suche, ob ich noch Sorten finde, die in meiner Sammlung noch fehlen.
Ah, spannend. Jetzt hast du das schon so ein bisschen vorweggegriffen, diese Gozzi-Sorten. Das klingt ja interessant. Was sind das denn für Sorten?
Das sind Sorten aus Griechenland, die in Deutschland eigentlich nie verbreitet waren. Und da bin ich zufällig mal drauf gestoßen und ich finde die Sorten richtig toll. Die Blüten, also wirklich ganz tolle Sorten. Und ja, ich habe da wirklich ein Faible speziell für diese griechischen Sorten.
Oh, spannend. Da können wir ja später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und meine Frage als nächstes, machst du das also als dein Hobby quasi, dich mit Oleander zu beschäftigen?
Ja. Also ich bin berufstätig und die Oleander, die sind wirklich nur mein Hobby.
Ach krass. Und wie viele hast du mittlerweile zu Hause?
Ach, aktuell habe ich eine Sammlung von 125 verschiedenen Oleandersorten.
Wow.
Und die stehen in allen Topfgrößen in unserem ganzen Garten verteilt.
Wow. Ja.
Und da ich immer wieder neue bezaubernde Sorten entdecke, wird meine Sammlung eigentlich jedes Jahr immer größer.
War krass, also habt ihr auch einen entsprechend großen Garten?
Ach, der Garten stößt so langsam schon an die Grenzen, muss ich sagen. Und um etwas Platz wieder zu schaffen, dann gebe ich von meinen großen Pflanzen dann immer mal eine ab und ziehe mir die Sorte aus Stecklingen dann wieder nach. Und somit geht mir die Sorte nicht verloren und ich habe dann wieder Platz für neue Pflanzen.
Karin, wie groß kann eigentlich Oleander in Topfkultur in unseren Gefilden werden?
Also bei guter Pflege und regelmäßiger Düngung kann eine Pflanze im Topf durchaus 3 bis 4 Meter hoch werden und im Alter auch ähnlich breit. Die Größe des Oleanders hängt auch von der Sorte ab. Je nach Sorte haben die Oleander unterschiedliche Wuchsformen. Manche Sorten, die wachsen eher in die Breite, zum Beispiel Rubis und Europa. Andere, die wachsen schlank und aufrecht in die Höhe. Beispiele sind hier Virginie und Aphrodite. Und manche Sorten wachsen auch überhängend, zum Beispiel Marie Gambetta und Mont Blanc. Sorten wie Louise Pouquet oder der Splendens Chianteum, die wachsen sehr ausladend und können sich bei guter Pflege zu richtigen Bäumen entwickeln.
Wow, das ist ja spannend. Siehst du, das sind alles Dinge, von denen ich überhaupt noch nichts wusste irgendwie, weil ich dachte immer nur, da gibt es so eine Form und die wachsen irgendwie immer alle gleich so buschig, aber interessant. Und, und woher stammt eigentlich Oleander?
Also es gibt zwei Ursprungszentren des Oleanders. Mhm. Zum einen ist das der Mittelmeerraum um Südspanien und zum anderen das Atlasgebirge in Marokko. Das Verbreitungsgebiet des Oleanders umfasst den kompletten Mittelmeerraum, den Nahen und Mittleren Osten, Indien und China. Er wächst sowohl in subtropischen, trockenen Klima, aber auch in alpinen Klima im Hochgebirge. Und die bei uns als kälteresistent geltenden Oleandersorten, wie zum Beispiel Atlas und Totra, die wurden im Atlasgebirge in Marokko gefunden und haben sich dem rauen Klima dort angepasst. Und sie vertragen Temperaturen von minus 10 bis minus 15 Grad und könnten auch in unseren Regionen im Freiland ausgepflanzt werden.
Ach, das ist ja auch total interessant. Siehst du, dass er sogar im alpinen Raum zu finden ist.
Ja.
Sehr cool.
Ja, genau.
Und sag mal, in welchen Farben blüht eigentlich Oleander?
Also der Oleander blüht in sehr vielen Farben. Die Farbpalette, die reicht von Weiß, Gelb, Aprikot, Rosa und Flieder bis hin zu verschiedenen Rottönen. Mhm. Und den Oleander gibt es auch in verschiedenen Blütenformen. Es gibt einfache Blüten, halb- und doppelt gefüllte Blüten und manche Oleander duften auch, zum Beispiel die Sorten Louise Bouquet, Chéor de Bataille und Rubis.
Ach toll, siehst du, das wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, die sehen einfach nur hübsch aus, die Blüten, aber die duften sogar.
Nee. Teilweise, ja, nicht alle.
Und ja, und was für ein Duft ist das?
Ja, meistens geht es so ein bisschen in die süßliche Richtung.
Also schon angenehm. Auch ein
sehr angenehm. Aha. Und eher dann gegen Abend, wo die Oleander den Duft versprühen.
Ah, also auch in Sitzplatznähe am besten platzieren wahrscheinlich. Ja.
Genau.
Und hast du eigentlich eine Lieblingssorte oder mehrere, die du unseren Hörern empfehlen kannst?
Ja, ich habe mal 4 Sorten ausgesucht, die sehr empfehlenswert sind. Zum Beispiel wäre das Agnes Campbell. Das ist eine amerikanische Oleandersorte aus Galveston. Sie hat einfache Blüten in einem ganz zarten Lachsfarbton. Und der Schlund in der Mitte der Blüte ist gelb und hat rote Streifen. Und Agnes Campbell, die bildet überdurchschnittlich viele Blüten. Sie blüht eigentlich den ganzen Sommer hindurch und duftet auch leicht. Harriet Newding ist auch eine ganz tolle Oleandersorte aus den USA. Sie wurde von Robert Newding gefunden und er nannte die Sorten nach seiner Mutter, in deren Garten die Sorte auch entdeckt wurde. Harriet Newding hat eine ganz besondere und einzigartige Blüte. Die Blütenblätter sind einfach weiß und haben eine so zyklamfarbene Sternenzeichnung. Das sieht richtig toll aus. Und die Sorte ist auch sehr pflegeleicht und sie blüht unermüdlich und ist auch ziemlich kälteresistent. Sehr schön blüht auch Souvenir de Michel. Die Sorte wird manchmal auch als Provence bezeichnet. Und die Blüten sind mehrfach gefüllt. Und der Farbton ist eine Mischung von Lachsfarben, Orange und Rosa. Allerdings ist diese Sorte kein Dauerblüher. Die Hauptblütezeit ist im späten Frühjahr und geht bis zum Sommer. Und im Spätsommer und Herbst ist die Blüte eigentlich schon vorbei. Aber ich finde die Sorte trotzdem empfehlenswert, da die Blütenpracht auch eine ganz tolle Fernwirkung hat. Und außerdem ist sie sehr kälteresistent, also bis zu 10 Grad minus ist für die Pflanze kein Problem. Und als vierte Sorte kann ich die Aphrodite empfehlen. Das ist eine Samenpflanze von Irmtraut Gotzis. Und die Aphrodite hat einfache, solch magenta-rote Windradblüten und ganz tolle, sehr lange Wimpern und duftet auch leicht. Auch diese Sorte ist sehr pflegeleicht und sie wächst schlank und aufrecht in die Höhe.
Wow, also die hast du ja jetzt echt toll beschrieben. Also so von deiner Erklärung her würde ich die jetzt alle sofort kaufen.
Das ist ach,
ja,
schön.
Die klingen ja total schön irgendwie. Ja. Richtig, richtig toll. Mhm. Und jetzt hast du ja wieder diese Gotzis erwähnt. Wer ist denn, ich habe das auch auf deiner Webseite gelesen, diese Irmtraut Gotzis.
Genau.
Wer ist denn das?
Also die Irmtraut Gotzis ist gebürtige Wienerin und wurde im Süden Europas zur Oleander-Expertin. Sie wohnt mit ihrer Familie in Griechenland und in ihrem großen Garten züchtet sie seit mehr als 30 Jahren Oleander aus dem Samen. Ihre Arbeit hat sehr viele Erkenntnisse gebracht, vor allem über die Züchtung von neuen Oleandersorten. Und die bekannteste Züchtung von Irmtraut, das ist wohl die Eurydike. Das ist eine sehr außergewöhnliche Oleandersorte mit halbgefüllten, löffelförmigen Blütenblättern in einem zarten Rosa. Ihre Sämlinge benannte Irmtraut übrigens nach der griechischen Mythologie. Und weitere Sorten aus ihrer Züchtung sind zum Beispiel Penelope, Ägina, Thalia, Urania und Iphigenie, wobei die Iphigenie die erste Samenpflanzung von Irmtraut war. Mhm. Irmtrauts Garten in Akrili auf der griechischen Halbinsel Peloponnes ist sehr bekannt. Sie züchtet in ihrem Garten nicht nur Oleander, sondern hat aus dem Samen noch viele andere exotische Pflanzen gezüchtet. Über die Entstehung ihres Gartens hat Irmtraut eine Geschichte geschrieben und darin erzählt sie, wie sie aus einem wüstenähnlichen, harten und wirklich staubtrockenen Boden ein blühendes Paradies geschaffen hat. Sie erzählt aber auch, wie sie mit Schädlingen zu kämpfen hatte und immer wieder Rückschläge erlitten hatte. Ich habe Irmtrauts Gartengeschichte mit sehr vielen Bildern auch auf meiner Homepage veröffentlicht. Und ich finde, es lohnt sich echt, da mal reinzuschauen. Ich finde es total faszinierend, was sie da für ein Lebenswerk geschaffen hat. Richtig toll.
Toll. Mhm. Ja, ja. Hast du sie auch schon mal besucht in Griechenland?
Nee, noch nicht.
Nee, noch nicht. Mhm. Aber steht wahrscheinlich auf deiner Wunschliste ganz weit oben.
Ja, schon. Vielleicht beim nächsten Griechenlandurlaub.
Ja, genau. Weil meine nächste Frage, die geht nämlich auch so ein bisschen dahin, ob man sich auch, weil Oleander ist ja schon irgendwie ein spezielleres Thema, ob man sich da auch mit anderen Züchtern irgendwie austauscht.
Ja, wir sind eine ganz kleine Gruppe von Oleanderfreunden. Mhm. Zu unserer Gruppe gehört eine Züchterin aus Ungarn, dann die Irmtraut aus Griechenland, der Willi Hufnagel aus Österreich. Willi ist der Gründer vom Oleanderhaus in Österreich und seine Webseite oleanderhaus.at, die kann ich jedem Oleander-Liebhaber nur empfehlen, weil man findet dort wirklich alles Wissenswerte rund um den Oleander. Und Daniel Nacke vom Bodelschwinghaus des Evangelischen Johanneswerkes in Essen gehört auch zu unserer Gruppe. Er hatte bei einem der größten Oleanderzüchter gearbeitet und ist sehr erfahren. Also seine Oleandersammlung umfasst mehr als 150 Sorten. Und zu unserer kleinen Gruppe gehört auch James Nicholas. Er wohnt im Norden der USA in Texas, in Connecticut und ist Mitglied der International Oleander Society in Galveston. Er brachte viele amerikanische Oleandersorten nach Europa und auch umgekehrt. James ist außerdem ein sehr großes Sprachgenie. Er hat sehr viele Bücher übersetzt und mit seinen ungarischen Sprachkenntnissen steht er uns im Austausch mit Ungarn immer sehr gerne helfend zur Seite.
Ja, ist ja ein richtig erlauchter Kreis. Also toll.
Ja, ist schon toll.
Klingt schon irgendwie ganz gemütlich. Irgendwie.
Ja, schon.
Da. Sehr schön.
Ja.
Man liest ja auch immer wieder, dass Oleander giftig ist. Auf welche Teile der Pflanze bezieht sich das?
Der Oleander ist eigentlich in allen Teilen giftig, also von den Blättern und den Blüten bis hin zur Wurzel und ebenso auch der Samen. Und deshalb sollte man bei der Arbeit mit dem Oleander auch immer Handschuhe tragen.
Und mich interessiert auch, wie alt kann eigentlich so ein Oleander werden? Ne? Also bei guter Pflege und so, wie sind da so die Erwartungen?
Also bei guter Pflege kann der Oleander durchaus 15 bis 20 Jahre alt werden. Also ich habe Pflanzen, die sind schon über 20 Jahre alt.
Oh, schon hat man schon
ja.
Einige Sommer, mit denen man dann Freude an ihnen hat. Und sag mal, welche Bedingungen braucht denn Oleander im Topfgarten, um sich wohlzufühlen?
Also der Oleander mag gern lehmige und kalkhaltige Erde. Also eine reine Kübelpflanzenerde ist eher ungeeignet, da diese bei großer Hitze sehr schnell austrocknet. Ich mische meine Pflanzenerde immer selbst, und zwar aus einem Drittel Kübelpflanzenerde, einem Drittel Kompost und einem Drittel Maulwurferde. Und dazu gebe ich noch Gartenkalk und Perlite dazu. Perlit ist ein Bodenverbesserer und dadurch wird die Luftzirkulation verbessert und die Feuchtigkeit besser gespeichert.
Na, spannend. Jetzt bin ich mal kurz neugierig. Maulwurferde?
Das muss ich aber nachfragen. Ja, also wir haben außerhalb von unserem Wohnort haben wir einen Acker, in dem wir Gemüse anbauen. Und da ist der Maulwurf immer sehr aktiv und von daher gibt es da eigentlich immer ausreichend Nachschub.
Ach, okay. Und weil der so gut gelockert ist, oder? Also Maulwurf,
Ja, genau. Das ist so eine richtige lockere Erde ohne Unkrautsamen, weil es ja von richtig tief unten kommt.
Ja.
Eine richtig coole Erde, genau.
Witzig. Lass uns mal kurz auf die Bedingungen zurückkommen des Oleanders. Wie sieht es eigentlich so mit der Wasserversorgung aus? Also ist der durstig oder braucht er nicht so viel Wasser?
Ja, also der Oleander, der sollte immer sehr gut mit Wasser versorgt sein und am besten in einem vollsonnigen Plätzchen sollte er stehen. Vielleicht noch etwas zur Düngung.
Mhm, gerne.
Der Oleander ist ein Steigzehrer. Das heißt, damit er sich gut entwickelt, sollte er regelmäßig, aber nicht übermäßig gedüngt werden. Wenn ich meine Pflanzen im Frühjahr aus dem Winterquartier ausräume, dann bekommen sie immer eine Gabe Langzeitdünger. Mhm. Und während der Wachstumsperiode von März bis so Ende August, da dünge ich circa alle 4 Wochen mit Flüssigdünger nach. Okay. Wenn man den Oleander allerdings zu stark düngt, dann wächst er zu schnell in die Höhe. Mhm. Und die neuen Austriebe, die sind dann sehr schwach und hängen über. Das ist nicht so gut. Von daher immer gut dosiert düngen.
Ja, bei dem Wasser finde ich das so erstaunlich, weil der hat ja eigentlich so, ne, so recht dicke Blätter. Und ne, man suggeriert irgendwie dadurch, dass er gar nicht so viel Wasser irgendwie braucht. Aber da täuscht man sich dann doch.
Ja. Doch.
Ja.
Er sollte auch immer einen Unterteller haben, wo als Wasservorrat für die Pflanze.
Okay. Und kann man Oleander eigentlich auch so schneiden, also so Richtung Korrekturschnitt? Oder sagst du da, oh, um Gottes Willen? Oder?
Nee. Also grundsätzlich kann man den Oleander jederzeit schneiden. Man muss jedoch bedenken, dass der Schnitt sich auch immer auf die Blüte auswirkt. Mhm. Also wenn ich die Pflanze jetzt zum Beispiel im Frühjahr zurückschneide, dann wird der Oleander in diesem Jahr entweder gar nicht blühen oder erst gegen Ende des Sommers beziehungsweise im Herbst dann erst. Mhm. Ja, es gibt mehrere Gründe, den Oleander zu schneiden. Also junge Pflanzen, die schneidet man zurück, damit die Pflanze buschiger wächst und sich dadurch auch mehr Blüten bilden. Wenn die Pflanze zu groß geworden ist, kann man einen kleineren oder größeren Korrekturschnitt an der Krone vornehmen. Die älteren Triebe, die schneidet man dann so 1 bis 2 Drittel zurück. Und die jungen Triebe, die sollte man aber stehen lassen. Und man schneidet immer oberhalb eines Blattes, weil da die Pflanze wieder neu austreibt. Mhm. Wenn der Oleander sehr alt ist und die Zweige verkahlt sind, dann kann man ihn auch radikal auf den Stock schneiden. Das heißt, man schneidet ihn bis auf eine Höhe von 15 bis 20 Zentimeter zurück und er treibt dann wieder aus und wächst dann sehr buschig nach. Nach solch einem radikalen Rückschnitt, dann wird die Pflanze allerdings erst im nächsten Jahr wieder blühen. Und zurückschneiden muss man den Oleander auf jeden Fall, wenn er vom Oleanderkrebs befallen ist, weil da sollten die krankhaften Triebe herausgeschnitten werden und die Schere desinfiziert werden, damit sich die Krankheit nicht auf die anderen Pflanzen überträgt.
Ja. Woran erkennt man denn diesen Oleanderkrebs? Also nur kurz so an den Blättern vielleicht kurz so beschreiben.
Den Oleanderkrebs, den erkennt man an solchen blumenkohlartigen Wucherungen an den Trieben oder auch an verkrümmten Blütenknospen. Mhm. Und die Blätter, okay, die haben meist so kleine schwarze Flecken, mhm, mit einem gelben Rand außenrum und die befallenen Stellen, die wölben sich so etwas in die Höhe wie so kleine Höcker. Das sind die typischen Anzeichen vom Oleanderkrebs.
Oh je, hattest du auch schon mal eine Pflanze, die mit Oleanderkrebs befallen war?
Also im Prinzip trägt jeder Oleander den Oleanderkrebs in sich.
Ach,
also
wirklich?
Auch ich habe die Pflanzen, ja, ah, genau. Es kommt nur darauf an, ob und wie stark die Krankheit ausbricht. Das, mhm, hängt dann immer auch von der Sorte ab, weil manche Sorten, die sind sehr anfällig für diese Krankheit und andere Sorte, die weniger. Und übertragen wird die Krankheit durch den Pflanzensaft. Und wenn man eine infizierte Pflanze geschnitten hat, sollte man danach unbedingt die Schere desinfizieren. Mhm. Zum Beispiel mit Spiritus, weil wenn man eine infizierte Pflanze hat, kann diese theoretisch den ganzen Bestand anstecken.
Oh je.
Ja, aber mit durch den Rückschnitt kriegt man es eigentlich relativ gut in den Griff.
Ja. Hattest du das auch schon mal probiert, dieses mit auf den Stock setzen? Hast du da auch Erfahrungen?
Ja, habe ich auch schon gemacht. Okay. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Ja, wie gesagt, wenn der Oleander ziemlich verkahlt ist, mhm, dann schneide ich den wirklich radikal zurück und der kommt dann wirklich richtig buschig dann wieder.
Sehr schön. Wie oft muss man eigentlich so einen Oleander umtopfen? Weil der wird ja auch, ne, von Jahr zu Jahr auch immer größer. Was hast du da für Tipps?
Also die ideale Zeit, um den Oleander umzutopfen, ist das Frühjahr, wenn er aus dem Winterquartier kommt. Junge Pflanzen, die sollten jährlich umgetopft werden und der neue Topf sollte ja ein oder zwei Nummern größer sein, damit die neuen Wurzeln des Oleanders kompakt und nicht zu weit auseinanderwachsen können. Und ich empfehle dabei eine Topfgröße, die auf allen Seiten so 2 bis 3 Finger breit Raum lässt. Ältere Pflanzen, die müssen nur alle paar Jahre umgepflanzt werden. Wenn der Wurzelballen sehr groß ist und nicht mehr in einen größeren Topf umgepflanzt werden kann, dann kann man den Wurzelballen auch beschneiden. Also das heißt, mit einem, mhm, scharfen Messer oder mit einer Säge, mhm, kann ein Stück des Wurzelballens entfernt werden. Und der dadurch entstehende Freiraum im Topf wird dann mit frischer Erde aufgefüllt. Und die Pflanze sollte dann allerdings 1 bis 2 Wochen lang sehr gut mit Wasser versorgt werden, damit die neu entstehenden Wurzeln gut versorgt werden.
Ah, gut. Ja, klingt aber auch nach einem Kraftakt. Oh, stell mir das schon aufwendig vor, ne? Wenn man mal in so einem Wurzelballen rumsägt. Also
ja.
Oh, das ist schon nicht da so
hilft
ohne.
Da hilft dann als mein Mann dabei.
Ach, oh, das ist gut. Und sag mal, wie kann man denn Oleander vermehren? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Also den Oleander kann man mit Stecklingen oder mit Samen vermehren. Wenn wir den Oleander mit Stecklingen vermehren, dann erhalten wir eine identische Pflanze wie die Mutterpflanze. Mhm. Für die Vermehrung eignen sich Kopfstecklinge, aber auch teilverholzte oder verholzte Steckhölzer. Bewurzeln kann man die Stecklinge im Wasserglas oder in Perlite. Beide Methoden funktionieren sehr gut. Ich bewurzle ausschließlich im Wasserglas, weil das für mich am einfachsten ist. Bei der Wasserglasmethode sollte man darauf achten, dass der Steckling also nicht mehr als 5 cm im Wasser steht. Und die Stecklinge sollten warm und hell, jedoch nicht in der direkten Sonne stehen. Und in der Regel bilden die Stecklinge dann so nach 4 Wochen die Wurzeln. Und wenn sie dann gut bewurzelt sind, dann kann man sie einpflanzen. Bei den Kopfstecklingen sollte man die Blätter einkürzen und die vorhandenen Blütenstände entfernen. Die Blätter, die kürzt man deshalb ein, weil sonst über die Blattfläche zu viel Wasser verdunsten würde. Und die Blütenstände, die sollte man entfernen, da diese dem Steckling zu viel Kraft kosten. die ihm dann zur Wurzelbildung fehlt. Die Kopfstecklinge, die wachsen in der Regel eintriebig. Das heißt, man muss sie entspitzen, damit die Pflanze später dann auch buschig wächst. Und die Steckhölzer müssen nicht entspitzt werden, da diese gleich mehrtriebig wachsen.
Und du machst wahrscheinlich alle Varianten, ne? Stecklinge und auch die Vermehrung aus Samen, oder?
Ja, die Vermehrung aus Samen, die mache ich noch nicht so lang. Wobei die Vermehrung aus Samen in Deutschland so gut wie gar nicht verbreitet ist. Aber vielleicht können wir das ja mit diesem Podcast ändern.
Ja, unbedingt.
Ich erkläre das mal.
Ja, ja.
Also, nach der Blüte, da bildet der Oleander solche längliche Schoten. Und in diesen Schoten, da reifen die Samen heran. Die Samenschoten, die sind anfangs ganz grün und später färben sie sich rötlich bis braun, bis sie dann ganz vertrocknet sind. Und wenn die Samen dann ausgereift sind, das ist dann meistens im Januar oder im Februar, dann platzt die Schote auf und die Samen, die quellen dann heraus. Aussäen kann man entweder in Anzuchterde oder in Wasser, wobei ich persönlich jetzt die Aussaat in Erde bevorzuge. Man nimmt dazu zum Beispiel einen Joghurtbecher oder auch ein größeres Pflanzgefäß und füllt dies mit Anzuchterde. Und darauf werden dann die Samen ausgelegt. Da der Oleander ein Lichtkeimer ist, werden die Samen dann nur ganz dünn mit Erde bedeckt. Und dann wird das Ganze gut mit Wasser besprüht und mit einer Glassichtfolie abgedeckt. Durch die Glassichtfolie erreicht man dann einen Treibhauseffekt und so keimen die Samen dann schneller. Und es geht dann recht schnell. Nach 1 bis 2 Wochen kann man dann schon die ersten Keimblätter sehen. Und dann nimmt man auch die Folie ab. Die Erde, die muss aber dann weiterhin gut feucht gehalten werden. Und wenn die Pflänzchen dann so 5 bis 10 Zentimeter groß sind, dann kann man sie vereinzeln und in kleine Töpfchen setzen. Wenn man Samen aussät vom Oleander, dann muss man wissen, dass aus dem Samen entstehende Pflanzen nie identisch sind mit der Mutterpflanze. Also aus jedem Samenkorn entsteht eine einzigartige neue Oleandersorte. Diese kann der Mutterpflanze ähnlich sein, kann sich aber auch durch Farbe, Duft und Wuchs von der Mutterpflanze unterscheiden. Und damit aus dem Samen neue und besonders schöne Sorten entstehen, ist es wichtig, dass man einen relativ großen Oleanderbestand hat, damit sich die Gene bei der Bestäubung gut vermischen können. Also je mehr verschiedene Sorten man im eigenen Bestand hat, umso größer ist dann auch die Vielfalt der neuen Sämlinge. Und so kann man durch die Aussaat zu einer großen Sortenvielfalt des Oleanders beitragen.
Wow.
Ich selbst, ich habe jetzt im August letzten Jahres zum ersten Mal Samen ausgesät. Die Sämlinge sind jetzt so circa 10 cm groß und werden voraussichtlich im nächsten Jahr blühen. Im Februar diesen Jahres habe ich jetzt dann nochmal ausgesät und ich habe jetzt so circa 600 Sämlinge im Gewächshaus stehen, die ich großziehe. Ja, und natürlich hoffe ich, dass da zumindest ein paar davon eine besonders schöne Blüte entwickeln.
Das stimmt.
Aussehen kann man das ganze Jahr über. Ideal für die Aussaat ist jedoch das Frühjahr, weil so kann der Sämling über den Sommer schon kräftige Wurzel bilden und schafft es dann leichter, über den Winter zu kommen.
Spannend. Mensch, also wenn jetzt was von diesen 600 Sämlingen, wenn da jetzt eine tolle neue irgendwie Farbe drin ist, dann darfst du der auch einen neuen Namen geben, einen Sortennamen?
Genau.
Ja?
Ach, ja, toll. Dann suche ich einen Namen für die Sorte. Ja, ist richtig spannend.
Ja.
Ich freue mich schon, ja.
Das ist ja toll. Und du hast gesagt, also wenn man den Oleander aus Samen vermehrt, dann, also, ne, und dann groß zieht, dann ist es so nach 1-2 Jahren hat man dann so die erste Blüte. Oder?
Bei den Sämlingen frühestens im zweiten Jahr, meistens erst im dritten Jahr. Bei Stecklingen etwas früher, meistens im zweiten Jahr, aber Sämlingen braucht meistens ein Jahr länger.
Ah, genau. Interessant, weil das Ist ja auch irgendwie immer mal gut zu wissen, ne, wenn man jetzt sowas vermehrt, weil natürlich viele immer so nach der Blüte auch lechzen, ne, wie lange man da immer warten muss irgendwie. Aber
Ja.
Und sag mal, wie verwendest du oder setzt du so Oleander im Garten ein? Oder vielleicht hast du noch einen Tipp, wie man den schön kombinieren kann, auch so mit anderen Pflanzen?
Ich finde, der Oleander lässt sich wunderbar mit Lavendel, mediterranen Zitruspflanzen und auf jeden Fall mit der Drillingsblume Bougainvillea kombinieren. Das finde ich, das passt richtig gut zusammen.
Oh ja, das ist eine hübsche Kombination. Und wie ist es eigentlich mit der Überwinterung? Ne, du hast jetzt schon erzählt, es gibt ja Sorten, die sind irgendwie recht frosthart und die kann man wahrscheinlich auch draußen irgendwie vielleicht geschützt überwintern. Aber so der Großteil, wie sieht es denn mit denen aus?
Also grundsätzlich sind die Oleander nicht so kälteempfindlich, wie man meint. Die meisten Sorten vertragen wirklich Temperaturen bis minus 5 Grad. Es gibt zwar auch Sorten, die sehr kälteempfindlich sind, wie zum Beispiel die Kewpie oder Petit Salmon oder auch die Sorrento. Und die sollten dann ab dem Gefrierpunkt auf jeden Fall ins Winterquartier. Überwintern kann man den Oleander zum Beispiel in einer hellen Garage, in einem Keller oder auch in einem unbeheizten Raum in der Wohnung. Die Temperatur im Winterquartier, die sollte so zwischen 0 und 5 Grad, aber maximal bei 10 Grad liegen. Mhm. Und man sollte darauf achten, dass die Luftfeuchtigkeit im Winterquartier nicht so hoch ist, weil bei zu hoher Luftfeuchtigkeit, dann neigen die Pflanzen dazu, dass sie Pilzkrankheiten bekommen. Also vorbeugen kann man jetzt die Pflanzen zum Beispiel auch schon vor dem Einräumen mit einem Fungizid besprühen. Ja, und wenn die Pflanzen jetzt halt über den Winter zu warm stehen, dann besteht die Gefahr, dass sich Spinnmilben bilden. Mhm. Also eine warme Wohnung ist keinesfalls als Winterquartier geeignet, weil da sind die Spinnmilben auf jeden Fall vorprogrammiert.
Ja. Und wie oft muss man den Oleander so im Winter auch so gießen? Weil das ist ja ein immer grüner Strauch, ne?
Ja, ich gieße da sehr, sehr selten. Einmal im Monat vielleicht, wo ich da gucke. Also im Prinzip muss man nur darauf achten, dass das Substrat nicht komplett austrocknet. Mhm. Aber eigentlich braucht er im Winter eigentlich kein Wasser.
Ja. Und wann räumst du den so im Frühjahr wieder raus? Hast du da irgendwie so ein Datum?
Ja gut, so ab März im Prinzip. Mhm. Ab März dann, wenn es dann draußen ein bisschen wärmer wird. Also ja, er sollte halt möglichst kurze Zeit im Winterquartier verbringen, weil das immer Stress für die Pflanzen bedeutet.
Mhm. Ja, ne, die Winterzeit, glaube ich, die freuen sich da auch dann schnell wieder an die frische Luft zu kommen. Ne?
Genau.
Genau. Oh, jetzt haben wir schon allerhand zum Oleander gehört. Und jetzt sind wir eigentlich auch fast am Ende unserer Folge. Und vielleicht magst du noch mal kurz zusammenfassen, warum es sich lohnt, Oleander im Garten zu haben.
Ja, also zum einen versprüht der Oleander ein mediterranes Flair im Garten oder auf dem Balkon. Dann große Oleander, die bieten durchaus auch einen Sichtschutz. Und da der Oleander sehr pflegeleicht ist, können auch Pflanzenliebhaber ohne grünen Daumen ihren Garten oder Terrasse mit dem Oleander begrünen. Das ist wirklich eine sehr pflegeleichte Pflanze.
Toll. Ach, das hört sich doch wunderbar an. Hast du sonst noch irgendwas zu ergänzen, auf was ich jetzt hier noch gar nicht eingegangen bin oder was ich vergessen habe zu fragen? Hast du da noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest?
Ja gut, vielleicht konnte ich mit meinen Ausführungen unsere Zuhörer ebenso für den Oleander begeistern und vielleicht sogar für die Aussaat motivieren. Man braucht zwar etwas Geduld, aber es macht richtig Spaß zu beobachten, wie sich die Sämlinge entwickeln und welche Blüten die Pflanzen dann letztendlich hervorbringen. Ich finde es total faszinierend zu beobachten, wie aus einem Samenkorn eine wunderbare Neuschöpfung entsteht.
Oh, das hast du jetzt schön gesagt, Karin. Ich finde, das war ein tolles Schlusswort. Und ich muss auch selbst sagen,
vielen Dank.
Ich habe heute so viel Neues über den Oleander erfahren und dass der so facettenreich auch in seiner Sortenauswahl und seiner Sorten irgendwie Welt ist. Da bin ich richtig positiv, also richtig geflasht jetzt hier von dem Oleander.
Ja, das wissen viele nicht.
Ja, deswegen, also ich kann deine Leidenschaft schon irgendwie nachvollziehen jetzt besser.
Ja. Ja, ja.
Das macht schon Freude. Und dann, ich wünsche dir auf jeden Fall eine tolle Saison und viel Erfolg mit den Sämlingen, dass sich da was Tolles, Neues entwickelt.
Vielen lieben Dank.
Dann mach's gut. Tschüss.
Ja, vielen Dank. Danke ebenso. Tschüss.
Ich hoffe, euch hat die mediterrane Folge gefallen. Wenn ihr noch was zum Oleander loswerden möchtet, dann könnt ihr uns eure Fragen, Anregungen oder auch Bilder über Instagram oder per E-Mail zuschicken. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert doch den Grünstadtmenschen-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts und wie sie alle heißen. Dann bekommt ihr nämlich automatisch die neuesten Episoden direkt auf euer Handy. Ich sage Tschüss und wünsche euch weiterhin einen schönen Juni. Eure Carina.